Anbetung, die eine Predigt wert ist. Also kann ich auch gleich wieder gehen, oder? Nur ganz kurzer Hinweis, ich bin heute aus Mecklenburg von meinem Vater besuchend zurückgekehrt und stand dann in einem ganz fürchterlichen Stau am Spandauer Damm, hatte schon Angst. Marathon in Berlin, ich werde niemals zum Gottesdienst kommen, nächste Woche. Also nochmal ganz kurzer Verkehrshinweis, ne? Verkehrsnachrichten eine Woche vorausschauend. Nächsten Sonntag vielleicht 10, 15 Minuten mehr einplanen für die Anreise, je nachdem, wo du wohnst in Berlin, woher du kommst. Meine Tochter im Auto, die Predigt ist doch nicht gleich am Anfang vom Gottesdienst. Mach dir mal keine Sorgen, du schaffst das schon noch pünktlich. Ich dachte so, es hilft natürlich, so geistlich vorbereitet zu sein. Deswegen ist es gut, vorher da zu sein. Habe ich dann versucht zu erklären, aber bevor ich dann angefangen habe, mit meiner Tochter zu diskutieren, habe ich gesagt, ja, du hast recht. Warum sind wir heute hier? Ich will mal anfangen mit einer Stelle aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 3, Vers 15. Und Paulus hilft uns natürlich immer wieder zu verstehen, wer wir sind. Und 3, Vers 14 bis 17 schreibt er an Timotheus: Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und schon eigentlich, also es ist total besonders, dass wir hier zusammenkommen. Es ist Teil von einem ewigen Plan. Etwas ganz Bestimmtes, etwas Gewolltes, etwas Notwendiges. Denn Gott hat verstanden, dass wir Menschen permanent in die Irre gehen. Nicht wissen, wo aus noch ein, wie Goethe es im Faust beschreibt. Und dann fangen die Leute an zu studieren, dann fangen sie an zu philosophieren. Und das war vor 2000 Jahren genauso wie heute. Ne, diese ganzen Diskussionen, was ist richtig, was ist falsch, was ist Wahrnehmung, was ist Wahrheit, das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Da waren die Griechen schon vor über 2000 Jahren ganz großartig drin. Und dadurch ist natürlich auch eine Menge Intelligenz, eine Menge Wissen, eine Menge Gedanken, eine Menge Verständnis in die Welt gekommen. Aber trotzdem ganz, ganz viel Unsicherheit. Und Jesus versteht mein Bedürfnis nach Sicherheit. Jesus versteht mein Bedürfnis nach Klarheit und nach Gerechtigkeit. Und Jesus redet sogar mit Pilatus noch in seiner Verurteilung darüber. So Pilatus, sehr gebildeter Mann des ersten Jahrhunderts, wo er dann anfängt mit ihm, was ist Wahrheit, über Wahrheit zu diskutieren. Also diese Auseinandersetzung, diese Sehnsucht nach Klarheit, aber dann im Grunde genommen auch eine Resignation, dass nicht nirgends und niemand einem Klarheit bieten kann, die ist schon deutlich älter als das 21. Jahrhundert. Und genau deswegen sind wir heute hier, um diesen Grundpfeiler der Wahrheit an uns heranzulassen. Das Wort Gottes. Und das ist nicht wir, die Menschen, das ist Gott, der hier wirkt. Und Jesus sagt in Johannes 8, ich bin die Wahrheit. Und was ist das Beste, also uns mit dem Thema Wahrheit, mit dem Thema Klarheit und Zielen auseinanderzusetzen, als uns ganz genau Jesus anzuschauen. Deswegen in den nächsten 10 Wochen, ab nächsten Sonntag haben wir 10 Predigttermine. Oliver wird den Auftakt geben, 10 Themen, Jesus mit. Jesus mit allen möglichen Gruppierungen, Gesellschaft, Stellung, Themen aus dem Neuen Testament, wie Jesus mit bestimmten Personen im Neuen Testament umgegangen ist. Ja, sozusagen hier nicht nur Verkehrsspoiler für nächste Woche, auch schon nochmal ein Themenspoiler. 10 Wochen am Stück, Jesus mit den Kranken, Jesus mit den Kindern, Jesus mit der Familie, Jesus mit der Obrigkeit. Es gibt so viele Themen. Florian hat es organisiert, Florian hat den Predigern dieses Thema vorgegeben, aber den Themenbereich kann sich jeder selber aussuchen. So, das heißt, ich bin gespannt. Die letzte Predigt vor der Serie heute, um diese Wahrheit leben zu können, um diese Wahrheit herausbringen zu können, um diese Wahrheit reflektieren zu können, gibt es eine Sache, die total wichtig ist für uns als Gemeinde, das ist das Thema Einheit. Epheser 4. Verse 1 bis 7. Paulus an die Epheser. So ermahne ich euch nun, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen, durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und wenn wir Gott zeigen wollen, dann brauchen wir Einheit als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, brauchen wir Einheit. Wenn wir Ziele erreichen wollen, dann müssen wir gemeinsam in eine Richtung gehen. Wenn wir im geistlichen Kampf bestehen wollen, dann müssen wir zusammenhalten. Wir schaffen es nicht allein. Und ich glaube auch, dass wir ein großes Verständnis als Gemeinde darüber haben, wie wichtig Einheit ist. Es gibt immer wieder Ideen, das findest du in unserem Kalender wieder, Veranstaltungen bewusst dafür geplant, Gemeinschaft zu haben, Zeit zu haben, sich auszutauschen. Wir nehmen uns jedes Jahr als Gemeinderat die Zeit, ein ganzes Wochenende in Klausur zu gehen, wirklich darüber nachzudenken, wo stehen wir, was wollen wir, wo wollen wir hin. Damit wir halt aus dem Bereich der Meinungen herauskommen und durch Gebet, Gespräch, Diskussion wieder zurückführen, zurückfinden zu unseren gemeinsamen Überzeugungen. Auseinanderdriften geht von allein. Zusammenkommen braucht Energie, braucht Einsatz. Übrigens, erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thorsten als Administrator hat das mittlerweile schon gelernt bei uns in der Ingenieursfirma. Die Entropie, die Unordnung breitet sich von alleine aus. Also, das ist so. Du gehst in das Zimmer meines Sohnes, ne, der baut das größte Haus in Lego auf, das fällt von alleine irgendwie wieder auseinander. Ne? Spätestens 3 Tage später findest du die Teile im Rest der Wohnung verstreut. So, das heißt, für diese Einheit ist Einsatz notwendig. Und Teil davon ist, warum wir mit so einer Regelmäßigkeit Sonntag gemeinsam anbeten, damit wir dieses Auseinanderdriften bekämpfen. Und das ist auf einer Gemeindeebene so, das ist auf einer Bibelkreisebene, das ist auf einer familiären Ebene so, aber auch ich persönlich muss immer wieder was dafür tun, in meinem eigenen Leben mich zu öffnen, mich zu verändern, damit ich in dieser Einheit wirklich drin bin, damit ich Teil davon habe und nicht einfach nur so nebenher laufe. Und das Schlimme ist, ich erkläre das nachher nochmal ein bisschen ausführlicher, es ist viel, viel einfacher bei meinen Mitmenschen das zu beobachten als bei mir selbst. Ja? Deswegen kann ich jetzt hier erstmal nur Geschichten von anderen erzählen. Genau. So. Und immer wieder Situationen in deinem Leben, wo man durch geistliche Entscheidungen in eine Einheit reinkommt. So, ich habe am Montag meinen Autoschlüssel gesucht. Passiert. Nach einer Stunde nicht finden, war der Autoschlüssel leider immer noch nicht da, bis mir dann eingefallen hat, eines meiner Kinder ist am Abend vorher nochmal ins Auto gegangen und hat was aus dem Auto rausgeholt. So, ich dann hin, sag mal, könnte das sein, dass du den im Auto gelassen hast? Wir gehen zum Auto, das Auto ist offen. Stand also die ganze Nacht offen vor unserer Tür in Berlin-Wilmersdorf. Ganz sicher. Ganz sicherer Bezirk. So, Auto offen, aber kein Schlüssel da. So, oh nein, wo kann der Autoschlüssel sein? Naja, und dann gehen wir zurück. 5 Minuten später, wir müssen noch mal rausgehen. Vielleicht liegt er noch irgendwo auf der Straße. In dem Moment, wo ich rausgehen will, steht die Polizei vor der Tür. Also, Dienstleistungsgesellschaft Deutschland, ne? Die Polizei bringt dir deinen Schlüssel nach Hause. Also ich sag mal so, es gibt eine Menge Länder, die ich so bereisen darf aufgrund meines Berufes, wo ich meinen Autoschlüssel wahrscheinlich nie wiederbekommen hätte. Können wir schon mal dankbar sein. So, das heißt, ich habe meinen Schlüssel wiederbekommen. So, aber jetzt kannst du dir vorstellen, was diese Suchaktion und dieser Widerspruch oder dieses Nicht-Auffinden, was das in meinem Kind ausgelöst hat, ja? Oh meine Güte, die hat den Autoschlüssel verloren, da waren alle meine Schlüssel dran, gesamte Schlüsselbund. Ich kann dir meinen Autoschlüssel zeigen, das Problem bei meinem Autoschlüssel, da sind die Knöpfe für die Fernbedienung schon rausgebrochen. Ich habe ein altes Auto, alter Schlüssel, das heißt, du musst tatsächlich so ganz altmodisch in die Tür aufschließen, wieder zuschließen. Schrecklich, ich weiß. Meine Kinder leider überfordert mit. Und dementsprechend, dadurch hat sie das wahrscheinlich dann irgendwie stecken gelassen, ja. Das heißt, wir hatten nicht nur den Schlüssel draußen gelassen, sondern Schlüssel am Auto, auf der Straße, in Berlin. So, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, was das alles so in dir auslöst. War aber eine super Gelegenheit, um über geistlichen Alltag zu reden. Ich habe gesagt, du, ich habe gar keine Angst. Ich glaube, Gott will dir was beibringen. Lass uns mal runterfahren, lass uns mal beten, lass uns mal Frieden suchen. Na, und das erster Punkt, Matthäus 26. Matthäus beschreibt Jesus in Gethsemane. Und Jesus kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend, sprach zu Petrus: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und wenn ich Einheit mit meinen Geschwistern aufbauen will, muss ich als allererstes mal den ersten Punkt an mich heranlassen, dass ich versage, dass ich schwach bin. Und das ist, was Jesus uns immer wieder gesagt hat, wir haben einfach ein schwaches Fleisch, wir machen Fehler, wir sündigen, wir versagen. So, das ist mein erster Punkt, das Versagen an dich ranlassen. Dich damit auseinandersetzen, dass du Fehler machst. Na, und wie gesagt, es fällt mir echt viel, viel leichter, die Fehler meines Gegenübers zu sehen und dann gerne auch mit Gnade und Geduld auf meine Geschwister oder auf meine Kinder zuzugehen und zu sagen, guck mal, da bist du jetzt einfach schwach gewesen. Genau. Weil das war ihr total peinlich. Da kam die Polizei. Na, das Erste ist, sie ist mal weggerannt. Ich so, Gott, muss jetzt nicht peinlich sein. Fehler passieren. Wir sind schwach. Wir müssen das akzeptieren. Und wir können erst, wenn wir das akzeptiert haben, den tatsächlich den nächsten Schritt gehen. Waren auch alle ganz nett. Wir haben dann noch gegoogelt. Was macht man für einen Finderlohn? Das war nämlich ein Nachbar, der hat das dann gefunden, er hat dann die Polizei angerufen. Es gibt noch ganz ordentliche Nachbarn in Berlin-Wilmersdorf. Also von daher, genau. Aber so wie Samuel das letzte Woche in der Predigt gesagt hat, wo er dann auf einmal diesen Frieden gespürt hat in dieser deutlich gefährlicheren Situation mit seinem Auto auf der Autobahn, als mein Autoschlüssel, hatte ich irgendwie in dem Moment trotzdem das Gefühl, also Frieden. Ne? Manchmal hat man dieses große Glück, Gott greift ein und ich hatte wirklich das Gefühl, es geht hier gerade viel mehr um mein Kind als um mich. Gott arbeitet. So, dann muss ich aber den nächsten Punkt mit ihr gehen. Das ist mein nächster Punkt. Kolosser 1, 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und dann gesagt, der nächste Punkt ist, muss halt dann die Vergebung annehmen, ne? Und auch dir selber vergeben. Ne, war ihr, wie gesagt, total peinlich, mit der Polizei zu reden. Und dann der nächste Punkt, so jetzt, ne, für sie war das gar nicht schwierig, ich gehe zu meiner Spardose, ich hole mir Geld raus, ich werde den Finderlohn bezahlen. Aber die Auseinandersetzung mit der Person, die im Grunde genommen diese Gnade möglich gemacht hat, war ganz, ganz schwierig. Nee, will ich nicht. Kannst du es nicht alleine machen? Kannst du da nicht hingehen? So, ich glaube, das ist wirklich gut für dich, wenn du das jetzt machst. Ich glaube, das ist wirklich gut. Wir gehen da jetzt hin, wir klingeln, wir redest dann kurz, ganz kurz. Weil ich habe dir vergeben, Gott hat dir vergeben. Das ist eigentlich eine total gute Situation, wo du lernen kannst, dass es doch Vergebung gibt in dieser Welt. Ja? So, aber das musst du halt an dich ranlassen. Ne, wir können Einheit nur bauen, wenn wir uns selbst vergeben und wenn wir einander vergeben. Und guck dir mal an, was Paulus hier sagt. Er schafft das einfach wieder mal sehr, sehr schön, das in Worten zu fassen. Weil was er sieht, ist durch die Vergebung jemanden heiligen, untadeligen, makellosen. Ne? So, das ist, was er durch Jesus möglich macht. Und das kostet Energie, das an dich ranzulassen. Erster Punkt, versagen. Zweiter Punkt, vergeben. Und dann das Nutzen, damit dein Herz wächst. Dritter Punkt, verstärken. Hebräer 12. Hebräer 12, 1 bis 13, sehr schöne Passage über unseren Kampf um Stärke. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet, den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist sein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände, die wankenden Knie, macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Und Der Autor des Hebräerbriefes, der schreibt hier an die Geschwister im ersten Jahrhundert, dass es ein steiniger Weg ist. Ein Weg mit Herausforderungen, mit Entbehrung, mit einer Menge Überwindung, um im Glauben zu bleiben und um im Glauben zu wachsen. Und er redet darüber, dass wir müde werden und dass er das sieht in seinen Geschwistern, mit Sicherheit auch in sich selbst. Aber er sagt halt, dass sich jeder Schritt lohnt. Na, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Stärke reden und wenn wir über Training reden und wenn wir über Wachstum reden, dann ist es auch total wichtig, jeden kleinen Schritt ernst zu nehmen. Na, jeder Schritt, den du tust, geistlich, egal wie groß er ist, musst den ernst nehmen. Lass den nicht kleinreden von links und rechts. Ne? Der freundliche Gruß zum nervigen Kollegen am nächsten Morgen, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber er macht einen Unterschied für dein Herz. In der Kaffeepause über meinen Glauben zu reden, kann der nächste kleine Schritt sein, er macht einen Unterschied. Verachte ihn nicht. Ne? Jeden Tag, wenn man mit Suchtproblemen kämpft, jeden Tag, der nicht in deine Sucht gegangen ist, ist ein gewonnener Tag in die geistliche, richtige Richtung. Und es gibt eine Menge, also gerade wenn es einem schlecht geht, eine Menge Muster, die da in meinem Leben auftauchen. Und das Spannende ist, du merkst ja gar nicht, wie schlecht es dir geht, wenn du in einer Situation drin bist. Ich habe so gelernt, war sehr, sehr herausfordernd das letzte Dreivierteljahr. Merke erst, wie schlecht es mir ging, nachdem es mir anfängt, wieder besser zu gehen. Ja? Merkst du so, Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass ich das alles hier noch konnte. Sondern es ist so, deswegen auch so dieses, es ist viel, viel leichter, das bei jemandem zu beobachten, weil wenn du in der Situation drin bist des Versagens, wenn du in der Situation drin bist der Schwäche, wenn du in der Situation drin bist, gefangen bist in der Sünde, gefangen bist in der Sucht, es ist sehr, sehr schwierig, das total gut wahrzunehmen. Ja, so, deswegen fällt mir sehr leicht, das bei meinem Links und Rechts das zu sehen und das dann auch anzusprechen, was dann meine Verantwortung ist natürlich als Bruder oder als Vater. Aber jeder Tag, den du einen Schritt in die richtige Richtung gehst, ist ein gewonnener Tag. Denn was will Jesus? Jesus will deine innere Stärke herausfordern und hervorbringen. Ich habe eine der jüngsten Burgen dieses Jahr besucht. Die wurde erst im 15. Jahrhundert gebaut. Es war ja gerade so an der Schwelle, wo dann die Kanonen, ne, das Schießpulver, die Artillerie immer mehr eingesetzt wurde. Und die haben dann auch dummerweise mit sehr, sehr viel Geld eine alte Burg gebaut mit schönen, geraden, hohen Mauern. Und dann kamen die Kanonen auf. So, was der große Fehler ist, was man dann macht, ist dann eine zweite Mauer davor setzen, die dann meistens mit härteren Steinen, die platzt dann irgendwann ab. Ja? Wenn du dir einfach nur einen Panzer draußen vorsetzt, der hält eine Menge aus. Ne, das ist, was passiert, der hält eine Menge aus, aber irgendwann ist halt ein Geschoss, das trifft dann die Mauer, das ist dann zu schnell, das ist dann mit zu viel Impuls und dann splittert alles weg und dann hast du die gleiche Problematik wie vorher. Was du machen musst, ist, du musst von innen die Dicke der Mauer erhöhen. Ne? Und da muss doch gar nicht Granit sein, das reicht, wenn du dann Erdwälle von innen aufschüttest. Weil dann hast du einen viel, viel größeren Puffer, da gehen dann die Druckwellen von den Geschossen rein. Geistlich ziemlich identisch. Ne? Wenn wir uns einen äußeren Panzer anlegen, der hilft eine Weile. Ne? Ich kann von außen meine Schotten zumachen und dann tut es nicht mehr weh. Dann prallen Sachen ab. Irgendwann kommt etwas, das war dann doch zu doll und dann breche ich auseinander. Deswegen, was Jesus möchte, Epheser 3, Vers 16, ist den inneren Menschen zu stärken. Und den Panzer zu zerbrechen. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und alle diese Entbehrungen, die ich durch mein Versagen erlebe, all dieses Wachstum, dass wenn ich es schaffe zu vergeben, mir selber und meinen Geschwistern, das soll dazu dienen, dass mein inwendiger Mensch stärker und kräftiger wird. Und diese geistliche Haltung, wenn wir die alle an den Tag bringen, wenn wir mit dieser geistlichen Haltung am Sonntag alle zusammenkommen oder wann immer wir uns treffen, das ist eine wesentliche Voraussetzung, um diese Einheit zu bauen. Dass wir alle verstehen, im gleichen Boot, dieselben Herausforderungen mit unterschiedlichen Problemen, um die Grundfeste der Wahrheit zu sein. So, wir wollen am inwendigen Menschen wachsen. Wir werden uns in den nächsten 10 Wochen 10 Beispiele dazu anschauen, wie Jesus mit Menschen in seinem Umfeld gelebt hat, um dies dann an uns heranzulassen. So, von daher wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche mit geistlichem Wachstum. Und auch wenn ihr versagt, verspreche ich euch, was ihr tun werdet. Vergebt euch, vergebt einander und fangt an, wieder geistlich jeden Schritt ernst zu nehmen, der euch voranbringt. Vielen Dank.